Warum ist die EG eigentlich die bessere GmbH? In dieser Folge reden wir über die unterschätzteste Rechtsform für Unternehmer in Deutschland überhaupt, die EG, die eingetragene Genossenschaft für Unternehmer. Und ihr werdet hören, warum es viel weniger Risiko gibt, warum ihr mehr Sicherheit für euer Vermögen habt und deutlich weniger Steuern bezahlt. Also eigentlich spricht alles für die EG als die bessere GmbH. Seid gespannt. Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Wegebedarf-Podcast Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Ulrich hat bewiesen, dass es geht. Seinen Handel hat er trotz hartem Wettbewerb verdreifacht und gleichzeitig für sich die Eintagewoche eingeführt. Seit dem erfolgreichen Verkauf seines Unternehmens ist er Wegbegleiter für Unternehmermenschen wie dich, die auch ihre Lebensziele leichter, menschlicher und nachhaltiger erreichen wollen. 100% pragmatisch.
Gerne begleite ich auch dich auf deinem Weg. Deinem Weg in die Übernahme, deinem Weg in die Eintagewoche, deinem Weg zur Übergabe oder ganz einfach auf deinem Weg in dein nächstes Wunschlevel. Ich sag's mal so, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad. Fühl dich eingeladen.
Es gibt Wegebedarf. Unternehmer sein, neu denken. Leichter, menschlicher, nachhaltiger.
Die unterschätzteste Rechtsform in Deutschland für Unternehmer. Heute reden wir über die kleine Genossenschaft für Unternehmer. Und das machen wir mit Björn Erhardt. Ich würde sagen, bundesweit der Experte für kleine Genossenschaften, der sogar einen Prüfungsverband gegründet und den ersten Prüfungsverband in Niedersachsen seit dem Zweiten Weltkrieg hingekriegt hat. Da sind schon über 300 Genossenschaften drin. Also wenn sich in Deutschland einer auskennt mit kleinen Genossenschaften für Unternehmer, dann ist es Björn Erhardt. Herzlich willkommen, Björn, bei uns heute hier im Podcast.
Vielen lieben Dank für die einführenden Worte. Wie gesagt, mein Name ist Björn Erhardt und ich habe mich mit dem Thema ausführlichst auseinandergesetzt und habe dieses Thema verinnerlicht bis zum geht nicht mehr.
Ja, das ist auch eine gleich gute Einladung in die Frage. Du bist ja eigentlich Immobilienunternehmer, betreibst ja diverse Unternehmen und bist dann irgendwann mal auf den, fast hätte ich gesagt, Trip mit den Genossenschaften gekommen. Was ist denn so aus mal ganz erster Wurf die Faszination einer kleinen Genossenschaft für Unternehmer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Thema vor vielen Jahren jetzt inzwischen kennengelernt und habe eigentlich in Bruchteil einer Millisekunde erkannt, wie viel Vorteile eigentlich eine Genossenschaft hat und was man damit genau alles anstellen kann. Also man kann es eigentlich in vier Oberbegriffe unterordnen oder einordnen. Und zwar ist das einmal das Thema Steuern. Es ist wirklich ein mega cooles Tool, eine mega geniale Plattform, um das Thema Steuern zu optimieren. Es ist mega wichtig, um das Thema Sicherheit zu gewährleisten. Als Unternehmer für das Unternehmen, für die Mitarbeiter, aber auch für die jeweiligen Gesellschafter bzw. Mitglieder der Genossenschaft. Und auch das Thema Flexibilität, also dass ich halt weiß, was möchte ich vielleicht in 10 Jahren machen, wie möchte ich das Unternehmen umgestalten, möchte ich es irgendwie übergeben an die nächste Generation. Also Thema Flexibilität ist der dritte wichtige Punkt. Und der vierte wichtige Punkt ist das Thema Anonymität, weil halt bei Genossenschaften nur der Vorstand eingetragen wird ins Genossenschaftsregister, aber natürlich nicht die einzelnen Mitglieder.
Das ist ein spannender Punkt. Ja. wir können da mal einfach so stepweise dran gehen. Vielleicht nochmal einen kleinen Ausflug vorher. So der normale Mensch versteht ja unter Genossenschaft, das sieht man bei Banken, die sieht man bei Energiegenossenschaften. Manchmal kennt man die noch von Reifeisenmärkten und denkt an grüne Gummistiefel und irgendwie Futtersäcke und irgendwie ein bisschen in die Jahre gekommene Sachen. Und jetzt ist ja ein richtiger Hype entstanden. Erklärt er sich aus diesen vier Punkten oder warum gründen Menschen in der DIVK, heißt ja dein Verband, die Deutsche Interessensvertretung der Kleingenossenschaften fast, wie heißt der richtig?
Deutscher Interessenverband der Kleingenossenschaften e.V.
E.V., genau. Warum gründen Menschen bei der DIVK für sich als Unternehmer eine Genossenschaft, obwohl die ja schon laufende Unternehmen haben?
Naja, also ich habe mir zur Lebensaufgabe gemacht, das Wissen, was ich habe, halt auch zu vermitteln und anderen Unternehmern oder anderen Menschen jedem möglich zu machen, unter Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen Genossenschaften zu gründen. Grundsätzlich haben Genossenschaften ja nur einen einzigen Zweck.
Ja.
Der ist gesetzlich vorgeschrieben in Genossenschaftsgesetz § 1.1 und zwar ist das die Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft der Mitglieder oder deren soziale oder kulturelle Belange. Also zwischen jedem diesen vier Wörter ist halt ein oder, also Erwerb oder Wirtschaft oder kulturelle oder soziale Belange. Der Zweck Gewinnerzielung oder Dividendenausschüttung ist halt nicht der Zweck einer Genossenschaft, sondern die reine Förderung der Mitglieder.
Ja, das ist, glaube ich, ein Grundsatz, den man verstehen muss. Es ist sehr ungleich einer GmbH, weil die hat ja eine Gewinnvermehrungsmaxime und die Genossenschaft eine, nenne ich mal so, Nutzenvermehrungsmaxime. Wie muss man sich das als Unternehmer denn jetzt praktisch vorstellen? Was macht man denn damit? So ganz, ganz konkreter Nutzen.
Also natürlich kann eine Genossenschaft auch Mitarbeiter haben, sie kann auch Dividenden ausschütten. Diese sollten aber in einem Rahmen sein von 5 bis 7,5% auf die Anteile und mehr halt nicht. Das hat halt verschiedene steuerliche Gründe auch, um halt dort auch eine Bewertung der Anteile zum Beispiel zum Nennwert zu gewährleisten. Aber grundsätzlich ist es halt die Förderung der Mitglieder. Jetzt fragt ihr natürlich, was ist denn der Erwerb oder was ist die Wirtschaft der Mitglieder? Was versteht man denn darunter? Weil das natürlich Begriffe sind, die jetzt nicht so einfach zu erklären sind. Nicht im Tagesalltag üblich. Also die meisten verstehen unter Erwerb zum Beispiel den gemeinsamen Einkauf, der Erwerbstätigkeit etc. Aber die Erwerbstätigkeit ist tatsächlich auch die Förderung des Erwerbs. Also immer dann, wenn sich Menschen zusammentun und gemeinsam in ihrer beruflichen Sphäre Geld zu verdienen als Produktivgenossenschaft oder drei Landwirte kaufen einen Mähdrescher oder drei Bauingenieure tun sich zusammen und gründen eine Bürogemeinschaft, dann ist das Förderung des Erwerbs, also die berufliche Sphäre. Und unter Förderung der Wirtschaft ist herkömmlich die Unterstützung der Mitglieder in ihrer privaten Hauswirtschaft zu verstehen und dadurch keine Einnahmen erzielt zu werden, pflegen, vermag auch die EG, diese, also die Genossenschaft, diese in der Regel auch nicht zu steigern. Von daher ist in der Senkung der Ausgaben in der privaten Hauswirtschaft die Förderung der Mitglieder in der Wirtschaft zu verstehen. Also Förderung der Wirtschaft bedeutet Förderung der Hauswirtschaft.
Wenn wir jetzt mal konkrete Beispiele nehmen, also zum Beispiel, es gibt ja relativ viele Gründungen bei dir, wo die Menschen ihre Immobilien in der Genossenschaft verwalten, in die Genossenschaft kaufen oder dafür extra eine Genossenschaft gründen. Warum macht man Immobilien in eine Genossenschaft?
Ja, das ist relativ einfach erklärt und zwar ist das ja die klassische Wohnungsbaugenossenschaft. Also die Wohnungsbaugenossenschaft, so wie sie jeder kennt, ist ja dafür da, um den Mitgliedern günstigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Das ist der Zweck einer Wohnungsbaugenossenschaft, also die sozial verantwortbare und auch die bezahlbare Versorgung mit Wohnraum. Und das kann man natürlich auch mit einer Kleingenossenschaft machen, mit drei Mitgliedern geht das schon und kann da halt ein Haus einbringen und kann jetzt dort mit der Genossenschaft sich einen günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen.
Sich selber.
Genau.
Ja. Also das war nochmal die Betonung. Also wir haben eine Familie, Vater, Mutter, Kind, idealerweise schon großjährig, also wie heißt das, volljährig, und die drei gründen zusammen eine Genossenschaft und bringen da ihr Wohnhaus ein und wohnen da drin.
Genau.
Was hat das jetzt auf Dauer für Vorteile?
Das hat extrem viele Vorteile, weil die Genossenschaft als einzige Rechtsform hier in Deutschland unproblematisch nach der Gründung auch die Aufnahme von minderjährigen Kindern ermöglicht. Mhm. Das heißt also, ich kann sowohl die Kinder, die halt nicht volljährig sind, in die Genossenschaft aufnehmen, wenn die Genossenschaft gegründet ist. Ein weiterer Vorteil ist zum Beispiel ein Pfändungsschutz, der ist in 67c, also § 67c Genossenschaftsgesetz fixiert. Da steht zum Beispiel drin, dass der Anteil an einer Wohnungsbaugenossenschaft, wenn die Nutzung der Wohnung an die Mitgliedschaft gebunden ist, unpfändbar ist vor jedem Dritten oder auch vor einem Insolvenzverwalter.
Also jetzt wird es ja spannend.
Niemand kommt an die Anteile an einer Wohnungsbaugenossenschaft heran. Und dabei ist halt egal, wie viel Immobilien die Wohnungsbaugenossenschaft noch hat oder wie viel Töchterunternehmen etc. denn so eine Wohnungsbaugenossenschaft hat. Der Anteil ist halt pfändungsgeschützt.
Also wenn jemand als Unternehmer, und da kennen wir bestimmt ganz viele, seine bisher vorhandenen Vermögen in Immobilienwerte gerne vor Zugriff Fremder schützen mag, dann wäre eine Genossenschaft eine absolut ideale, nennen wir es gerne, ein idealer Safe Room, da kommt keiner dran. Und wenn dann jemand stürbe, einer, keine Ahnung, ja so ein Fall, manche Leute Ja, werden irgendwann mal abberufen und so eine Genossenschaft wäre jetzt, tun wir mal, 10 Millionen wert, aber den Anteil, den wir gezeichnet haben, das wären vielleicht 1.000 Euro gewesen, der dem Erblasser zusteht. Was passiert jetzt erbschaftssteuerlich?
Auch das ist natürlich gesetzlich geregelt und zwar gehen die Anteile an der Wohnungsbaugenossenschaft an die Erbengemeinschaft in Summe. Also nehmen wir mal an, das Mitglied hat für 100 Euro Anteile an der Genossenschaft, dann gehen diese 100 Euro in einer Summe an die Erbengemeinschaft und die Erbengemeinschaft muss einen Ansprechpartner nennen, der für diese Anteile halt zuständig ist. Das heißt, diese 100 Euro werden nicht zersplittert auf die Erbengemeinschaft. Beispiel, die Frau kriegt 50 Euro und die beiden Kinder kriegen 25 Euro. Das passiert nicht, sondern die 100 Euro bleiben in einer Summe bestehen. Und die gesetzliche Regelung sieht vor, dass dann zum Jahresende diese Erbengemeinschaft aus der Genossenschaft automatisch austritt und zwar für die 100 Euro und die 100 Euro werden dann ausgezahlt.
Aber das Ding war 10 Millionen wert.
Ja.
Die Botschaft ist, glaube ich, angekommen, dass das ein nettes Ding ist, wie man auch große Immobilienvermögen erbschaftssteuerfrei in die nächste Generation überträgt.
Ganz genau.
Das wäre ein netter Förderzweck, oder?
Ja.
Ja, deswegen unterschätzt es der Rechtsform überhaupt. Ich glaube, das kriegt man so auf die elegante Tour. Ich glaube, nee, gibt es keine andere Rechtsform, oder? Mir ist keine bekannt.
Auf ein Wort.
Nein, gibt mir keine andere Rechtsform. Also da auch eine lustige Anekdote aus meinem persönlichen Umfeld. Als ich das Wissen halt erfahren habe und in die Umsetzung gegangen bin, hat mein Steuerberater mich in sein Büro bestellt. Ich saß dann da auf der einen Seite des Mahagoni-Schreibtisches, rundherum Mahagoni-Schrankwände mit tausenden von Büchern. Die Böden haben sich schon durchgebogen in der Mitte. Mhm. Auf der anderen Seite saß halt mein Steuerberater, über 60 Jahre alt, und fragte mich dann die Worte, warum machst du denn diesen ganzen Scheiß? Mhm. Daraufhin habe ich ihn gebeten, sich mal ein Blatt Papier zu nehmen und einen Stift, und er hatte mich dann mit großen Augen angeschaut. Ich sage, mach das mal, und dann habe ich gesagt, schreib mal bitte die Summe 10 Millionen Euro auf, und das hat er dann auch getan, und dann sagte ich, jetzt rechne mal aus, was passiert, wenn ich sterbe. Verheiratet, zwei Kinder, und dann hat er mich wieder mit großen Augen angeschaut. Ich sage, ich nagel dich nicht drauf fest, nur mal so über den Daumen rum, was kommt denn da raus? Ja. Er hat dann so mit dem Taschenrechner gerechnet und sagte, ja, so unter Anrechnung der Freibeträge etwa 1,4 bis 1,8 Millionen Euro. Okay, sage ich. Und wann müssen die bezahlt werden?
Jetzt.
Ja, dann, wenn der Bescheid kommt, dann muss sofort gezahlt werden. Dann sage ich, naja, aber die Kohle ist ja nicht da. Es ist ja in Immobilien finanziert. Es ist ja in Beton investiert. Ja, dann müssen halt Häuser verkauft werden, Vorfälligkeitsentschädigungen etc. Tja, das ist ja doof, ne?
Mhm, das ist ziemlich doof.
Okay, sage ich. Und was passiert, wenn wir das umgesetzt haben, was wir gerade umsetzen? Was passiert denn dann? Und dann sagte er, ja, dann nichts.
Genau, dann nichts.
Jetzt weißt du, es gibt 1,4 bis 1,8 Millionen Gründe, warum wir das tun, was wir tun.
Ja, genau. Und deswegen ist es so wichtig, das einfach mal, wie du schön sagst, dieses Wissen in die Breite zu bringen. Förderung könnte ja auch, habe ich verstanden, Mobilität sein.
Genau, also die Mitglieder könnten zum Beispiel auch in ihrer Mobilität gefördert werden und zum Beispiel Mitgliederautos nutzen. Wenn diese Autos allen Mitgliedern gleichzeitig zur Verfügung stehen, dann bedeutet das natürlich einen Betriebskostenabzug und keine 1%-Regelung und auch keine Kapitalertragssteuer irgendwie bei den Mitgliedern. Die meisten denken immer gleich an verdeckte Gewinnausschüttung, aber das ist halt bei Genossenschaften der gesetzlich vorgeschriebene Zweck. Und wenn diese Förderung allen Mitgliedern gleichzeitig zur Verfügung steht, dann ist das auch eine Betriebsausgabe und keine verdeckte Gewinnausschüttung.
Auch wenn wir jetzt unsere Hörer nicht sehen, aber wir sehen jetzt schon im Bild, im Auge, wie Leute die Augen verdrehen, wie die Haare zu Berge stehen. Wie, jetzt seid ihr bekloppt? Ich kann ohne 1% und ohne Fahrtenbuch Auto fahren? Yes.
Ja.
Wenn die Genossenschaft nicht nur zum Beispiel die Wohnung zur Verfügung stellt, sondern auch die Mobilität.
Genau.
Kann so eine Genossenschaft, kennt man ja von Banken, auch Mitgliederreisen, gibt es das auch?
Das gibt es natürlich auch. Also machen zum Beispiel auch lustigerweise große Wohnungsbaugenossenschaften. Da zum Beispiel mal ein Praxisbeispiel, wenn man bei Google einfach mal eingibt, Heimkehr Hannover und Kulturprogramm. Also Heimkehr Hannover und Wohnkultur. Das ist eine der größten Wohnungsbaugenossenschaften in Hannover. Die haben tausende Wohnungen und tausende Mitglieder und die machen für ihre Bewohner ihrer Wohnungsbaugenossenschaften regelmäßig ein Wohnkulturprogramm, machen Reisen, machen, fahren zu Dr. Oetker, die haben Konzerte, machen Veranstaltungen und das ist natürlich Förderung der Mitglieder. Also die machen das schon seit vielen, vielen Jahren und kann man da gerne auch recherchieren, dass das kein Blödsinn ist, sondern dass das so eins zu eins möglich ist. Und es ist gesetzlich geregelt, eine Genossenschaft kann halt ab 3 Mitgliedern gegründet werden und von daher, was für 1000 Mitglieder gilt, gilt auch für 3 Mitglieder.
Das heißt also, wenn ich jetzt, immer an, ich hätte, ich habe ja eine, ich hätte jetzt eine Genossenschaft und wir machen jetzt einfach mal Betriebsausflug. Wir könnten ja mal, ist ja eine Immobiliengenossenschaft, wir könnten uns ja mal angucken, wie wird denn eigentlich in Amerika zum Beispiel in New York gebaut? Dann könnte man doch einen netten Betriebsausflug, eine Mitgliederreise nach New York machen. Wer zahlt denn die dann?
Die Genossenschaft, das sind ja dann auch Förderung der sozialen und kulturellen Belange der Mitglieder und das ist so gesetzlich vorgeschrieben.
Und dann geht das gegen den Gewinn, also normale Einnahmenüberschussrechnung fertig und die nehmen wir mal an, einfach eine runde Zahl, die 5000 Euro, die dann angefallen sind, die schmälern einfach den Gewinn der Genossenschaft und fertig und keiner muss einen geldwerten Vorteil versteuern.
So ist das.
Das ist praktisch, oder?
Ja.
Wie gesagt, unterschätzteste Rechtsform ever. Was mir ja bei dir ja extrem gut gefällt, ist deine Genossenschaft zur Altersversorgung deiner Mitarbeiter. Ich glaube, da lohnt sich mal definitiv ein längerer Ausflug.
Normalerweise müsste man dafür eine separate Folge drehen, aber ja. Es ist wirklich ein spannendes Thema. Wir können es ja mal kurz anteasern. Ja, und
das reicht ja für den Anfang.
Wenn da großer Bedarf ist, kann man da sicherlich noch mal mehr ins Detail gehen. Also ich habe tatsächlich eine Genossenschaft, da sind alle Mitarbeiter, die Mitarbeitenden. Und habe eine zweite Genossenschaft daneben, da sind die Mitarbeiter der Firma 1 Mitglieder. Also sie sind stimmberechtigt und haben dort völlige Entscheidungsfreiheit. Jeder hat halt eine Stimme, das Demokratieprinzip. Und die Genossenschaft 2 ist halt so 25% an der Genossenschaft 1 beteiligt, so dass halt die Mitarbeiter immer in der Summe 25% der Anteile an der Genossenschaft halten. Und der Vorteil ist halt da, dass sich das Mindset der Mitarbeiter ändert und sie vollautomatisiert zu A-Mitarbeitern nach Steve Jobs werden und auch zu Mitunternehmern, also zu Intrapreneuren. Mhm. Und um hier die Mitarbeiterbindung auch nochmal so ein bisschen zu halten, ist es halt so geregelt, dass in der Satzung von der Genossenschaft 2 steht, wenn ein Mitarbeiter innerhalb von 5 Jahren kündigt oder gekündigt wird in Firma 1, er automatisch auch aus der Genossenschaft Nummer 2 ausgeschieden wird.
Und das ist so das eine und was haben die jetzt auf Dauer davon, von diesem Konstrukt?
Also Punkt 1, sie sind halt am Unternehmen, wo sie arbeiten, dran beteiligt. Das ist halt der wichtigste Punkt. Dadurch werden sie halt zu Mitunternehmern und die Dividenden oder die Ausschüttung, die jetzt halt an die Firma 2 laufen, damit können die Mitarbeiter als Mitglieder frei entscheiden, ob sie damit andere Immobilien oder andere Unternehmensbeteiligungen kaufen und damit halt eine Altersvorsorge für sich selbst aufbauen.
Also aus dem steigenden Wert von ihrem Engagement in dem Unternehmen, wo sie bei dir beschäftigt sind, können die sich ein Vermögen aufbauen und dauerhaft daran partizipieren.
Genau, es gibt ja ein tolles bayerisches Sprichwort. Jeder kann ja am Tagesende nur ein Schnitzel fressen und wenn man das jetzt geschafft hat, dass man ein Schnitzel fressen kann, dann kann man halt auch die Mitarbeiter groß machen und halt am Ganzen partizipieren lassen. Und wirklich, es ändert sich ganz, ganz viel in den Mindset der Mitarbeiter, weil sie wirklich selbstständig arbeiten. Sie arbeiten kostenoptimiert, gewinnorientiert und was Wichtigste für mich als Unternehmer ist, immer wenn jemand aktiv gegen das Unternehmen arbeitet, immer krank ist oder Fehler macht, dann muss nicht ich als Unternehmer dahinter stehen und jetzt den Mitarbeiter gerade ziehen oder Nackenschläge verteilen oder was auch immer, was ich natürlich nicht mache.
Nein.
Sondern das Team erzieht das Team, also die Mitarbeiter in Summe sorgen dafür, dass alle im gleichen Boot in die gleiche Richtung fahren und keiner irgendwie links oder rechts ausschert. Das ist wirklich die Endstufe. Also ich habe so viele positive Erfahrungen mit diesem System. Können wir gerne mal.
Die schaffen ja in ihre eigene Tasche dann tatsächlich
über
einen doppelten Weg.
Genau.
Und wenn wir über attraktive Arbeitgeber und Mitarbeiter, Fachkräftemangel und wie auch immer reden, also ich glaube, von dir ist es das erste Mal, dass ich das Modell überhaupt höre. Ich habe das noch nirgendwo anders gesehen.
Ist auch meine Idee. Also ich bin immer dabei, Lösungen zu finden, wie kann ich was optimieren. Das ist wirklich die Endstufe, weil es gibt keine Krankheit mehr in dem Sinne. Es gibt auch kein Jammer mehr. Es kriegen auch alle das gleiche Geld. Also alle Mitarbeiter haben auf die Stunde runtergerechnet das gleiche, egal was sie tun, das gleiche Einkommen. Also sind wirklich alle wirklich demokratisch gleich partizipierend am System beteiligt.
Es geht wahrscheinlich schon wieder an welchen Hörer.
Da wart ihr, der Kommunismus oder der Sozialismus kommt. Ich meine, genossenschaftlich ist es ja sehr basisdemokratisch. Ja. Es ist One Man, One Vote. Genau. Jeder hat, egal wie viel Anteil, eine Stimme. Das sollte man wissen, dass das von der Haltung her eine völlig andere Rechtsform ist. Unter anderem ja auch seit ein paar Jahren als UNESCO-Weltkulturerbe alleine die Rechtsform geschützt. Auch ganz spannend, das gibt es auch mit keiner anderen Rechtsform. Und jetzt hatten wir ja quasi über Hidden Champion, also was ist jetzt die unterschätzteste Rechtsform in Deutschland, gesprochen. Gibt es auch Schattenseiten?
Ja, würde ich gleich nochmal drauf kommen. Ich habe noch einen besseren Hack. Und zwar, wenn man jetzt sich mal anschaut, wie viele Unternehmen in den nächsten 30 Jahren in der Übergabe stehen.
Ah, ganz viele, 600.000 im Moment.
Und es gibt keinen Nachfolger.
Ja.
Es gibt keinen Nachfolger, weil die meisten jungen Menschen heute einfach, ich möchte es einfach beim Namen nennen, die Coronas nicht mehr haben, sich selbstständig zu machen, Unternehmer zu werden. Gibt es über diesen Weg natürlich auch die Möglichkeit, die Mitarbeiter am Unternehmen zu beteiligen, und man kann dann eine sukzessive Übergabe an die Mitarbeiter in Summe gestalten.
Mit breiten Schultern auf vielen,
sodass man zum Beispiel diese prozentuale Regelung, dass die Mitarbeiter immer weiter am Unternehmen beteiligt werden, ja selber steuern kann und so zum Beispiel einen Übergabeprozess über 10 Jahre halt laufen lassen kann.
Und die wachsen in die eigene Sicherheit.
Genau, und wachsen in die eigene, ganz genau. Und dafür ist es auch nochmal ein ultimatives, jetzt, also das mit den Mitarbeitern zu beteiligen ist Stufe 1, und die Übergabe nachher zu machen, ein ganzes Unternehmen an die Mitarbeiter in Summe zu übergeben, wäre noch die größere Stufe.
Unternehmer sein. Leichter. Menschlicher. Nachhaltiger.
Sind wir bei einem Unternehmen dran, es dauert ein bisschen, bis die sich dran gewöhnt haben. Du kennst den Stefan Heiler mit ja. 72 Menschen, wo wir ja die GmbH sukzessive in der Genossenschaft wandeln und bei den Mitarbeitern nur noch die Frage ist, wie viele Anteile will ich und darf ich denn kriegen? Dass die alle wollen, das ist schon durch, weil die das als grandioses Angebot empfinden, dass sie sich am eigenen Unternehmen und am eigenen Erfolg dann sehr direkt beteiligen können. Und das war so wichtig mit den breiten Schultern, dass das nicht an einem hängt, sondern die sind das ja jetzt auch vom Führungsstil von Stefan gewöhnt, dass die sich sehr kooperativ verhalten und jetzt auch in die Kultur reingewachsen sind. Das ist natürlich auch tatsächlich ein ultimativer Hack, weil ja, so alleine Unternehmer werden braucht ja schon mehr Cojones. Als wenn man 10 Menschen, denen man vertraut, oder 50 oder in dem Fall 70 gemeinsam sagt, okay, und wer ist jetzt Vorstand? Also es wäre noch eine andere Frage, was braucht man denn? Man braucht einen Vorstand, und im klassischen Fall würde man sagen, ein Aufsichtsrat, der ja in der kleinen Genossenschaft bevollmächtigt, der Generalversammlung heißt. Also man braucht 3 Leute, oder? 1, 2.
Ja. Jetzt hast du schon wieder den Schwung. Ich muss nochmal zurückrudern. Ja. Also nochmal ganz kurz 2 wichtige Vorteile. Ich habe keine Mitarbeiterfluktuation mehr. Die bleiben im Unternehmen. Ich habe keine Fluktuation mehr. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt, den wir eben nicht angesprochen haben. Gibt's nicht. Und das Coole ist, wenn die Mitarbeiter zu A-Mitarbeitern geworden sind, dass A-Mitarbeiter nach Steve Jobs
auch wieder andere Art anziehen,
genau. Also A-Mitarbeiter ziehen A an. Es ist wirklich ein super cooles System. So, jetzt zu den Nachteilen zur Genossenschaft. Also man braucht halt einen Vorstand, mindestens einen. Mhm. Ab 21 Mitgliedern braucht man 2 Vorstände. Man braucht immer einen Aufsichtsrat, der aus 3 Personen besteht, aber ab 21
erst Mitgliedern. Mhm.
Dann braucht man erst diese 3 Aufsichtsräte. Vorher kann das der Bevollmächtigte der Generalversammlung machen. Der muss kein Mitglied sein, der kann auch ein Externer sein. Also man kann die Genossenschaft gründen mit 3 Leuten. Einer ist der Vorstand, und der Bevollmächtigte der Generalversammlung hat halt die Aufgabe, die Aufgaben des Aufsichtsrates beziehungsweise der Generalversammlung wahrzunehmen. Und das könnte auch ein Externer sein, das könnte auch der Steuerberater sein. Der muss also nicht mal Mitglied sein.
Das ist ja auch cool, das macht es ja auch sehr schlank.
Genau, man braucht halt die Satzung, man braucht ein Protokoll der Gründungsversammlung und man braucht einen Prüfungsverband, der das Ganze halt positiv begleitet und halt dementsprechend auch dahinter steht. Da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, da könnte ich jetzt einen Prüfungsverband empfehlen, der das halt sicherlich machen und begleiten würde.
Ja, vielleicht nochmal 2 Worte zum Prüfungsverband. Für viele Unternehmer ist es ja lästig, alle 2 Jahre eine Prüfung zu haben. Und gleichzeitig ist es, wenn man das mal positiv betrachtet, alle 2 Jahre guckt jemand Externes drüber, ob alles formal richtig gelaufen ist und uns nichts anbrennt. Und das war es eigentlich schon, oder?
das war schon, also wenn man sich das auch die Geschichte mal anschaut, die letzten 100 Jahre oder auch darüber hinaus, ist es halt so, dass Genossenschaften die Rechtsform ist, die am krisensichersten ist überhaupt. Egal, was es für Krisen gab in den ganzen Vorkriegs- und Nachkriegszeit, egal wann, Genossenschaften sind die, die statistisch die geringsten Insolvenzraten haben überhaupt.
Und einer der Gründe ist die regelmäßige Prüfung, dass nicht über 10 Jahre was anbrennt und dann plötzlich ein Riesenbang, sondern nach 2 Jahren spätestens fällt es ja einem auf und ist dann ja irgendwie auch noch heilbar, korrigierbar, veränderbar, kann man ja dann in die richtigen Bahnen lenken und das ab dann richtig machen, dann passt das ja auch.
Genau, aber die Prüfung an sich haben wir bei uns im Prüfungsverband über einen standardisierten digitalen Videoprozess so standardisiert, dass also jeder in der Lage ist, das sehr zeitnah und sehr schnell und flexibel durchzuführen. Also es ist wirklich nichts Gravierendes, was da auf einen zukommt.
Da stellt sich immer die Frage, wenn das alles so toll ist, warum macht das dann nicht jeder?
Tja, die Frage kann ich dir jetzt nicht beantworten.
Nein. aber wir könnten was sagen.
Deswegen verteile ich halt das Wissen und das ist halt auch mein Purpose, jedem diese Möglichkeit zu geben, diese Rechtsform zu nutzen. Also es ist halt so, wenn man sich die anderen Prüfungsverbände mal anschaut, das sind teilweise Prüfungsverbände, die es seit über 100 Jahren gibt, wo halt sehr blau-grün strukturierte Menschen sind, Wirtschaftsprüfer, die halt niemals durch die Brille von einem Unternehmer schauen können, weil sie das nie gelernt haben. Und ich bin halt den anderen Weg gegangen, ich habe das Wissen halt verstanden.
Unternehmer.
Genau, und habe halt wirklich da mehrere Jahre reingesteckt, um diese Prüfungserlaubnis überhaupt für den Prüfungsverband zu kriegen. Das war wirklich eine sehr schwierige Aufgabe, ein sehr großer Kraftakt, sehr viel Schweiß, Blut und Tränen, aber am Ende viel, viel, viel Freude. Von daher sind wir da jetzt seit einigen Jahren am Start und begleiten halt seitdem jetzt weit über 300 Genossenschaften in der Gründung und in dem täglichen Tagesgeschäft.
Was ist so ein Björn mal in den Kopf gesetzt hat, das muss auch raus.
Das ist so. Also wenn jemand sagt, das geht nicht oder das ist schwierig, dann fange ich an zu arbeiten.
Genau, da fängt die Hochform, dann kommt genau. Adrenalin dann kommt das, und wusch.
Dann kommt das Lächeln und dann geht's los.
Genau, und das ist jetzt natürlich, kurzer Werbeblock, aber das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn man jemanden an der Seite hat, der ja nicht nur selber in wie viele Unternehmen hast du, weiß ich, ein Dutzend oder
14.
So? 14. Unterwegs ist und der da die Genossenschaft in mehreren als Rechtsform eingesetzt hat, immer da, wo sie halt gut gepasst hat. Und dann auch jetzt schon 300 begleitet in der Gründung. Ja, da aus unternehmerischer Sicht weiß man, der hat, wenn er wo Ahnung ist, dann da an der richtigen Stelle. Nehmen wir mal den Werbeblock gleich weiter. Ich habe jetzt hier in den Händen, das könnt ihr jetzt nicht sehen, sondern nur hören, ein druckfrisches Buch von Björn Erhardt, Genossenschaft für Unternehmer, wo auch alles das wunderbar drinsteht, was wir hier erzählt haben, zumindest der erste Band einer noch zu kommenden Reihe. Und es ist so geschrieben, dass wir Unternehmer auch verstehen, was da drin ist. Also jetzt nicht das Deutsch des Genossenschaftsgesetzes, sondern das Deutsch eines Unternehmers, der Genossenschaft für Unternehmer lebt. Das werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und dann könnt ihr gucken, dass das Buch, wenn es dann im Handel und frei verkäuflich ist, also das ist noch sehr exklusiv.
Extrem top secret, nur geteasert hier.
Top secret. Also es kommt in den Handel. Björn weiß, worum es geht und hat sein lange bewährtes Wissen da einfach zusammengeschrieben. Gibt es noch so Spezialhacks, die man auch noch irgendwie außer kostenlos Auto fahren, in Urlaub fahren, Wohnmobile kaufen, Immobilien steuerfrei vererben. Wie war das noch mit den Steuern? Wie viel Steuern zahlt denn so eine Genossenschaft klassischerweise?
Also da ist halt auch viel, viel komisches Wissen im Umlauf und viel, viel Halbwissen. Also grundsätzlich zahlt die Genossenschaft genau das gleiche wie eine andere GmbH.
Absolut.
Also ist sie gewerblich, zahlt sie 30% Steuern. Aber da der steuerliche Heck, die Mitgliederförderung ist halt eine Betriebsausgabe und dadurch kann ich halt die Steuern senken. Habe ich eine Genossenschaft, die zum Beispiel Immobilien vermietet und keine gewerbliche Tätigkeit hat, kann sie genauso wie eine GmbH von der erweiterten Gewerbesteuerkürzung profitieren. Und dann gibt es noch den Heck, wenn ich halt eine reine Wohnungsbaugenossenschaft habe, die nur an ordentliche Mieter vermietet, also an ordentliche Mitglieder, die halt auch stimmberechtigt sind, dann kann ich die unter Umständen auch komplett von der Steuer befreien, also von der Körperschaftssteuer. Dann
ist die Körperschaftssteuer auch null.
Und von der Gewerbesteuer, genau. Das steht dann in Paragraphen 5, Nummer 1, Absatz 10. Da steht das drin. Und auch gleichzeitig landwirtschaftliche Genossenschaften wissen auch gerade viele Landwirte nicht, kann ich komplett von der Steuer befreien. Da steht auch drin, Körperschaftsteuergesetz, Paragraph 5, Nummer 1, Absatz 14.
Also ja, ist auch nochmal ein schöner Hack. Also irgendwas zwischen 0, 15 oder 30% Steuern, je nach Zweck, je nach Ausgestaltung, aber mehr ja nicht.
Genau. Und die Mitgliederförderung ist halt Betriebsausgabe. Du hast ja vorhin schon ein paar Beispiele genannt.
Ohne Geldwertenvortrag.
Mitgliederpferd, Mitgliederhund, Mitgliederkatze, Mitgliedergartenteich, Mitgliederpool.
Mitgliedertennisplatz, Mitgliederplatz.
Genau. Alles, was der Mitgliederförderung dementsprechend halt dient, kann als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Jetzt fragt sich der eine und andere, das kann ja gar nicht sein. Doch, da gibt es BfH-Urteile, dass eine landwirtschaftliche Genossenschaft für die Förderung der Mitglieder mal eine Kegelhalle gebaut hat.
Ja.
Kann man machen.
Oder ein unser gemeinsamer Bekannter in einer Genossenschaft, der jetzt für seine 7 Genossen ein Wellness-Resort auf einer Insel im Atlantik zur Verfügung stellt.
Ja, kann man machen.
Ja, damit, die sind ja alle im Stress, damit die sich erholen können, steht es allen 7 Mitgliedern uneingeschränkt zur Verfügung und die können da Monate bleiben und dann ist gut. Und dann denkt man, ja, hallo, was erzählen die denn für Märchen? Nee, das ist alles real, oder?
Ja.
Ja, das ist alles real.
Warum das nicht jeder macht, ist auch nochmal kurz erklärt. Es gibt halt in Deutschland aktuell so circa 8500 Genossenschaften. Und diese sind halt angesiedelt bei ganz wenigen Steuerberatungskanzleien. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmer zu seinem Steuerberater geht und fragt, kennst du dich mit Genossenschaften aus? Und sagt er,
um Gottes Willen.
Um Gottes Willen. Ich habe gar keine in meiner Mandantschaft. Ich habe gar keine Genossenschaft in meiner Mandantschaft. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, warum da halt viel von abgeraten wird. Und nochmal kurz eine Geschichte geteasert aus meinem Büchlein.
Ja, ja, klar.
Und zwar hat mich halt 2019 ein Geschäftsfreund gefragt, Björn, ich will mich selbstständig machen, ich will mein eigenes Business machen, ich bin angestellter Geschäftsführer, was würdest du mir denn empfehlen? Und was habe ich ihm wohl empfohlen?
Eine Genossenschaft, zufällig.
Zufällig habe ich ihm das empfohlen, genau. Danach ist er zu seinem Steuerberater gegangen und was hat der ihm wohl empfohlen?
Um Gottes Willen, nimm eine GmbH.
Nimm eine GmbH. Also, und auf wen hat er wohl gehört?
Auf den Steuerberater?
Auf seinen Steuerberater.
Natürlich.
Er hat also eine GmbH gegründet, hat dann 2 Jahre gearbeitet, 1,5 Jahre genau genommen und dann ist das passiert, was hätte nicht passieren sollen. Sein voriger Arbeitgeber, wo er angestellter Geschäftsführer war, ist insolvent gegangen.
Holy shit.
Und der Insolvenzverwalter hat halt geschaut, wann gab es denn die ersten Zahlungsschwierigkeiten und hat festgestellt, dass mein Geschäftsfreund da noch Geschäftsführer war und hat dann halt bei ihm geklopft und hat einen Brief reingereicht. Am 2.3.2021 zahlen Sie bitte bis zum 17.3.2021, also etwas mehr als 2 Wochen, 146 Millionen Euro.
Das war ja ein relativ großer Club dann.
Genau, die GmbH war dann mal schnell weg, die war pleite. Und der eigene Insolvenzverwalter von meinem Geschäftsfreund hat ihm dann gesagt, hätten Sie mal auf Ihren Geschäftsfreund gehört, dann wäre Ihr Unternehmen jetzt noch da.
Weil Genossenschaft.
Weil der Nennwert, das ist sprich der Mitgliedsanteil, getrennt ist vom Gemeinwert. Also in dem Fall hätte der Insolvenzverwalter halt nur den Mitgliedsanteil 100 Euro oder 150 Euro pfänden können, aber das Unternehmen an sich halt nicht. Also Beispiel nochmal Wohnungsbaugenossenschaft oder jede andere Genossenschaft, da kommt irgendwer hin und sagt, ich pfände die Anteile von dem Mitglied, dann kriegt der nur den wirklich realen Mitgliedsanteil.
Den Nennwert, die 100 Euro, die 1000 Euro, was auch immer
ist. Genau. Und der Anteil im Unternehmen, den kriegt der aber nicht.
Mhm. Wird es eigentlich gefördert?
Ja.
noch so ein netter Hack.
Ja, tatsächlich wird gerade die Gründung einer Wohnungsbaugenossenschaft gefördert. Aktuell gibt es da jetzt hier Stand Ende März 2023 gibt es KfW-Förderprogramme und zwar das KfW-Förderprogramm 134 und da kriegt jede natürliche Person ein extrem zinsgünstiges Darlehen, um Anteile an einer Wohnungsbaugenossenschaft zu zeichnen und kriegt sogar noch 15% Zuschuss. Das heißt, wenn man 100.000 Euro Darlehen aufnimmt über die KfW, kriegt man 15.000 Euro geschenkt pro natürliches Mitglied und musste natürlich 10 Jahre lang in einer genossenschaftlichen Wohnung dieser Wohnungsbaugenossenschaft wohnen. Ich denke, da ist jeder in der Lage zu.
Ja, das kriegt man hin, oder? Also ich glaube, mit den Hacks haben wir jetzt mal genug verteilt. Und das Versprechen, dass das eine absolut unterbeleuchtete Rechtsform ist, das zu lösen und die Erfahrungen von dir weiterzugeben, ich glaube, das haben wir jetzt in den letzten 32 Minuten gut geschafft. Und natürlich ist die Einladung an euch, wenn wir schon sagen, wer sich da auskennt, ist der Björn Erhardt. Natürlich ist die DEVK unten verlinkt und der Björn direkt auch. Ich glaube, die dürfen sich melden, oder?
Die dürfen sich alle melden. Also das ist jetzt auch nur, um das nochmal so ein bisschen Schwung reinzubringen, es ist nur die Spitze des Eisbergs. Also das geht noch viel weiter runter und es gibt noch viel mehr Hacks. Also die genossenschaftliche Rückvergütung zum Beispiel einmal genannt oder auch Sacheinlagen. Es gibt da sehr, sehr viele coole Dinge, die man machen kann und die wir euch da zeigen können.
Weil das vom Staat gewünscht ist, dass sich Menschen in breiten Massen an ihrem eigenen, an ihrer eigenen Zukunft beteiligen. Das ist ja der Sinn. Wie hat der gute Friedrich Wilhelm Raiffeisen, was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam. Und das ist ja der Sinn dieser Genossenschaften, dass wir Verantwortung und Selbstverwirklichung und Selbstverantwortung auf viele Schultern verteilen. Und das ist ja schon eine Rechtsform, die jetzt stramme 150 Jahre alt ist. Und tatsächlich ja Weltkulturerbe. Noch drei Tipps auf den Weg für die Leute, die jetzt anfangen nachzudenken.
Wegebedarf. Drei Tipps für dich.
Also grundsätzlich ist für jeden, der da draußen selbstständig ist oder Unternehmer ist, die Genossenschaft die richtige Rechtsform. Das kann man ganz pauschal sagen, weil das wirklich eine eierlegende Wollmilchsau ist, weil es wirklich alle Probleme, die ein Unternehmer oder ein Selbstständiger haben könnte, in einem Stück heilt und da Abhilfe schafft. Das kann man ganz pauschal so sagen. Und ich werde oft gefragt, ab wann lohnt sich denn eine Genossenschaftsgründung?
Sofort.
Sofort und spätestens nach zwei Mitgliederreisen ist sie bezahlt. Also wenn man zweimal im Jahr in den Urlaub fliegt, dann ist eigentlich sind die Gründungskosten etc. schon wieder rausgeholt. Also mit zwei Urlaubsreisen im Jahr lohnt sich die Genossenschaft monetär.
Guter Vergleich, genau. Genau. Und der dritte Tipp?
Und der dritte Tipp ist tatsächlich die Absicherung. Und zwar von allen, weil jeder von uns, egal ob du, Uli, oder ich, oder auch jeder andere da draußen, völlig egal, hat ja bestimmte Risiken. Und zwar sind das zum Beispiel Unfall, Krankheit, Scheidung, Streit der Gesellschafter, unter Kindern etc. Also es sind ja tausend Möglichkeiten, die uns Selbstständigen oder Unternehmern passieren können, auf die wir nicht vorbereitet sind. Und in dem Fall ist die Genossenschaft die richtige Rechtsform, weil es kann dann nichts passieren, es wird nichts kaputt gemacht.
Das ist zum Thema Sicherheit und Safe Room ein extrem wichtiger Abschlusstipp. Vielen Dank, genau. Björn, für die tiefen Insights, für dein Teilen deiner ganzen Erfahrungen aus Unternehmersicht extrem wertvoll. Vielen Dank, Björn.
Gerne, das ist ja mein Purpose und es macht mir übrigens extrem viel Spaß, Menschen, die erfolgreich sind, diesen ganzen, ich sag's mal, den ganzen geilen Scheiß zu erzählen, wie sie halt wirklich damit das Ganze nochmal auf ein neues Level bringen oder halt auch ein Unternehmen in die nächste Generation bringen, auf Kinder. Es sind so viele Menschen da draußen, die das nicht geregelt haben. Das ist schon echt wirklich heavy und von daher hiermit habt ihr die Möglichkeit, das umzusetzen und euch abzusichern.
Vielen Dank.
Gerne.
Du hast noch mehr Wegebedarf? Was brauchst du, um dein Unternehmersein leichter, menschlicher und nachhaltiger zu gestalten? Abonniere unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen.
Denke bitte an eine ehrliche Bewertung der Folge und leite den Podcast gerne an andere Unternehmermenschen weiter, damit sie auch von den Tipps und Ideen profitieren.
Magst du mehr von Ulrich haben? Ihn live erleben? Melde dich gerne, wenn du Ulrich für dich als Coach oder Mentor gewinnen magst. Oder wenn du ihn als Speaker, Moderator oder Trainer zu deiner nächsten Veranstaltung einladen magst, um von seinen pragmatischen Out-of-the-Box-Impulsen zu profitieren.
Von Unternehmer zu Unternehmer, auf Augenhöhe. Nutze mich gerne für deinen individuellen Weg als Mentor und schließe dich gerne einer unserer Hike und Strike Jahresgruppen für Unternehmermenschen an. Du kennst ja mein Motto, lieber barfuß am Strand als Anzug im Hamsterrad.